zwei, drei, vier, fünf Jahren der Bibelschule, welche Sachen bringe ich denn darüber? Was ist es denn, was bedeutet denn theologische Ausbildung eigentlich? Wozu bilde ich denn eigentlich die Bibelschüler aus? Und wie mache ich das auf eine Art und Weise, dass wenn die dann absolvieren, die auch wirklich fähig sind, den geistlichen Dienst gut und effektiv zu tun? Ja, da habe ich rumgeguckt und habe gesehen, da hapert es bei ganz, ganz vielen. Und weil Gott mir die Möglichkeit geschenkt hat, mit meinem Team von peruanischen Lehrern zusammen Sachen zu lernen, die sie vielleicht nicht gelernt haben, und ich die Möglichkeit auch gehabt habe, das zu studieren und viele Bücher dazu zu lesen, weil ich Englisch kann, und meine peruanischen Mitarbeiter und Kollegen in anderen theologischen Seminaren diese Möglichkeit noch nicht gehabt haben, habe ich gedacht, da muss ich ihnen weiterhelfen. Da möchte ich ihnen helfen, damit theologische Ausbildung besser wird, damit die Pastoren, die ausgebildet werden, auch so ausgebildet werden, dass sie den Gemeinden gut dienen können. Deswegen sind wir dann nach Lima gezogen, weil Pucallpa eine kleine Stadt ist, irgendwo weit draußen im Urwald. Und wenn ich also andere theologische Seminare und Bibelschulen erreichen will, dann müssen wir halt irgendwo zentral wohnen. Deswegen sind wir eigentlich nach Lima gezogen. Genau. Und da kam dann die Überraschung Gottes. Bist du da eingezogen? Bist du von dem Haus, das braucht man nicht erzählen, ne? Wir sind da eingezogen und ich hatte, wie gesagt, diese Erfahrung, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt habe ich endlich mal Menschen ohne Jesus um mich rum, denen ich das Evangelium wirklich weitersagen kann, wo ich Freundschaften, Beziehungen aufbauen kann, auf lange Zeit gesehen, wo ich nicht bloß einmal so, ach so, du, ich erzähle dir noch schnell die vier geistlichen Gesetze, damit du das auch das Evangelium gehört hast und dann musst du dich entscheiden, ob du dich bekehren willst oder nicht. Das mag mal sein, dass das funktioniert, das mag mal sein, dass das angemessen ist, aber in den seltensten Fällen ist das so. Aber wenn da eine tiefe Beziehung, eine Freundschaftsbeziehung entsteht und die andere Person mich wirklich kennt, wie ich bin und ich dann ganz natürlich von Jesus erzählen kann, was ich mit Jesus erlebe, ohne ihm gleich die vier geistlichen Gesetze immer wieder vorzulesen, ja, dann ist das eine ganz andere Basis, wie ich auch das Evangelium weitergesagen kann. Ja, und gut, wir wohnten da also, wir haben das realisiert und dann haben wir nach einer Gemeinde gesucht. Wir waren ja in einer neuen Stadt und da sind wir dann rumgelaufen und rumgefahren. Große Gemeinden, 1000 Leute, 4 Pastoren, boah. Wir haben uns viele Gemeinden angeschaut. Waren dann mal, haben gedacht, naja, also gehen wir mal in die da. Dann waren wir da ein paar Monate und dann lernten wir dann unsere Nachbarn langsam kennen und merkten, wenn wir die in unsere neue Gemeinde, die wir jetzt gefunden haben hier in Lima, wenn wir die da mitnehmen, die werden da mal mitkommen. Einmal. Weil sie nämlich unsere Freunde sind. Und danach nie wieder. Weil da sind so viele Sachen in diesen typischen Gottesdiensten, die sie vor den Kopf stoßen. Auch die Umgangsweisen, die es dort in vielen christlichen Gemeinden in Peru gibt. Ich gesagt habe, das funktioniert nicht. Die werden sich so vor den Kopf gestoßen fühlen. Brauche ich gar nicht alles erklären, wie das ist, weil für euch ist das noch wieder ganz anders. Die deutsche Kultur ist noch wieder ganz anders. Aber wir müssen einfach sehen, wie können wir so sein, dass wir Menschen nicht unnötig vor den Kopf stoßen in der Art und Weise, wie wir ihnen begegnen und auch wie wir in den Gemeindegruppen sind. Ja, und da war dann ein Kollege da von mir, von uns, der wollte eine Gemeinde gründen in Lima. Der war unser Nachbar in Pucallpa für viele Jahre. Und der ist ein halbes Jahr vor uns nach Lima gezogen, mit dem Ziel, eine Gemeinde zu gründen. Ja, und ich war dann auf einer Konferenz, da haben mich mindestens 15 Leute gefragt, als sie mein Schildchen gesehen haben, oh, du bist in Lima, interessant, du bist bestimmt bei dieser Gemeindegründungsarbeit dabei von diesem Julio, ne? Ich gesagt, nö, bin ich nicht dabei. Nein, ich mache diese Gemeindegründungsarbeit nicht. Nein, das ist nicht mein Thema, ich mache eine andere Arbeit. Mindestens 15 Mal habe ich das gesagt. 2 Monate später sitzen wir bei ihm oder bei uns im Wohnzimmer und sagen, du Julio, wir haben uns das so ein bisschen überlegt. Ich glaube, wir würden gerne bei dir im Gemeindegründungsteam einsteigen. Ja, Überraschung Gottes. Das hat er uns auch vor die Füße gelegt, wo wir einfach gemerkt haben, die Gemeinde, die er jetzt da am Gründen ist, das ist eine Gemeinde, die für solche Leute offen sind. Das ist die Gemeinde für unsere Nachbarn. Da müssen wir mitmachen. Und deswegen hat unser Dienst so eine kleine, recht scharfe Kurve genommen. Wir haben also vor 2 Jahren begonnen mit Gottesdiensten. Wir sind da nicht der Teamleiter, wir sind Mitarbeiter in diesem Team. Der Julio ist ein Peruaner, auch Missionar, der eine super Arbeit macht. Auch ein sehr guter Leiter, sehr guter Prediger. Und in den 2 Jahren, wo wir uns jetzt treffen, das erste Jahr waren wir bei uns im Wohnzimmer. Und das zweite Jahr waren wir dann zu groß und dann, ja, hat dann Julio ein großes Haus gebietet mit einem riesigen Garten hinten dran. Und jetzt treffen wir uns in diesem Garten. Und vor ein paar Wochen haben wir angefangen, 2 Gottesdienste anzubieten, über 100 Leute. Und wir sagen bloß, boah, wer hätte sich das gedacht? Gott hat Türen aufgetan, wo wir gedacht haben, die sind verschlossen. So ging das ungefähr bei uns. Da war unsere Family. Unsere beiden Mädels, die sind schon lange im Studium, die sind schon weg, aber sind noch mal da. So sieht der Verkehr in Lima aus. So ähnlich wie in Deutschland. Nee, gell, gar nicht. Ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber heute bin ich dann im Schnee gefahren, das war auch gewöhnungsbedürftig. Weil das Lima ist trockene Wüste, feuchte Wüste. Also richtig Sand und Steine und sonst nichts, ne? Genau, da seht ihr so einen Sandberg. So diese Hügel sind überall um Lima und in Lima drin. 10 Millionen Einwohner. Und ja, Großstadtdschungel hoch 3. Genau, da sind wir bei uns im Wohnzimmer. Das hat dann irgendwann nicht mehr ausgereicht. Und ja, wir sind da also in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig. Und da wird Rosemary jetzt ein bisschen von erzählen.
Ja, ein bisschen auch wollte ich sagen, dass es war ein sehr krasser Unterschied für uns, als wir vom Dschungel kamen, weil im Dschungel waren wir mit den ganz Ärmsten von den ärmsten Leute. Die hatten keine 4 Wände offen. Ne? Und wir sind jetzt in Lima in einer der reichsten Teile. Okay, für Deutsche ist das nicht reich, das ist ganz normal, ein normales deutsches Umgang, aber für die Peruaner ist das ein reicher Teil. Und am Anfang dachten wir, was machen wir hier? Warum sind wir hierher gekommen mit diesen Leuten, die alles haben? Ne? Aber was sie nicht haben, ist das geistliche Leben. Die haben keine Gemeinschaft, keine, ganz leer. Und viele Leute können die nicht erreichen, weil die sind die Reichen, die, weißt du, wir sind wichtig und so. Aber wir als weiße Leute kommen super schnell rein. Die denken, oh, die sind toll aus Europa oder Amerika. Wow. Und dann, wir haben einen super guten Zugang. Und was soll ich jetzt sagen, Schatz?
Ja, von deiner zum Beispiel von den jungen Leuten, mit denen du arbeitest, die Zukunft der Gemeinde.
Ja, wir haben dann diese Gemeinde fing an, eine kleine Gruppe, wie gesagt, in unserem Wohnzimmer. Und dann plötzlich waren da ein paar Jugendliche und ein paar Frauen von uns. Wir dachten, oh, es wäre nett, was für die Teens zu haben. Die haben nichts, es ist so ein wichtiges Alter. Und es gab nicht, dann machen wir was. Dann ein paar von uns haben was angefangen mit den Teenies. Und es ist so cool, weil Gott hat so Leute, wenn Leute ihm suchen, wir haben so klar gesehen, dass Gott sie Leute schickt und alles macht, dass sie ihn finden. Ne? Und auch wenn alle zusammen die Arbeit machen, nicht nur eine Person, nicht nur wir, aber wenn die ganze Gemeinde anfängt, jedes ihren Teil zu machen, es funktioniert super. Es gab eine Familie, eine Frau, die krank war. Sie war im Krankenhaus. Und wir haben viel für sie gebetet, dass Gott sie heilt und alles. Und es ging nicht. Und ich dachte, warum ist sie so lange im Krankenhaus? Aber neben ihr war eine andere Frau. Und unsere Freundin Juliana konnte ihr von Jesus erzählen. Und dann sie dachte, oh, das ist super. Sie hat sie in die Gemeinde eingeladen. Sie ist in die Gemeinde gekommen. Die Gemeinde ist sehr auf Fremde so gedacht. Ne? Das nicht in den Stoß. Wir haben viel Gemeinschaft. Wir essen immer abends zusammen alle, die 100 Leute, jeden Sonntag und so. Und die ist gekommen und sie dachte, ich liebe das. Es ist super. Wir können reden. Wir fühlen ganz viel Friede hier und so. Und gerade an diesem Sonntag haben wir gesagt, dass wir eine Teenie-Gruppe anfangen. Sie sagt, oh, ich habe 2 Teenies, können Sie kommen? Die sind gekommen, jeden Sonntag, sie kommen jeden Samstag. Und dann sie haben ihre Freunde von der Schule eingeladen. Und diese Freunde, die sie eingeladen haben, andere Freunde eingeladen. Und dann die Eltern sagen, warum sind meine Kinder so begeistert? Was gibt es da? Dann sie kommen in die Gemeinde, weil sie wollten das abchecken. Und dann, wir haben so einige Familien, die so eine nacheinander gekommen sind. Und es war ganz toll, dieses Mädchen, die von dieser Familie war, von dem Krankenhaus. Vor kurzem haben wir ein Bibelstudium gemacht, so, und wir waren in ganz kleinen Gruppen und haben Fragen gehabt für die Kids. Und eine, die ganz neu war, hat gesagt, ja, um zum Glauben, an Gott zu glauben, muss man getauft werden, ne? so was sie, haben viele von der katholischen Kirche genutzt, dass die Taufe dich rettet und so. Und dieses Mädchen hat gesagt, nein, es ist mit Glauben, kapierst du das nicht? Ne? Sie hat das schon kapiert in diesen paar Monaten, wie man zu Gott eine Beziehung hat und so. Es war ganz cool für mich, das zu sehen. Und ich erzähle von noch einer anderen Familie. Ihre Tochter, das Mädchen ist auch in meiner Teenie-Gruppe, sie heißt Andrea. Und ihr Bruder ist 20 Jahre alt und hat jetzt eine Autoimmunkrankheit. Er war ein Supersportler, hat viel gemacht und plötzlich kriegt er das und sie wissen nicht, wie sie das heilen können. Es ist ganz neu. Sie war so zerschlagen, ihre Mutter hat den Tumor dann im Kopf bekommen und so viele Sachen. Und sie hat gesagt, Mama, gibt es einen Gott? Sie haben nichts mit Gott am Hut. Gibt es einen Gott? Können wir an Gott glauben? Können wir ihn versuchen oder was? Die Mama hat gesagt, okay, wir glauben nicht so, aber wenn du das möchtest, kannst du gerne da was machen. Ne? Und die gleiche Woche, als sie diese Fragen gestellt hat, zwei Teenies von der Teenie-Gruppe haben sie eingeladen in ein Volleyballturnier zu die Teenie-Gruppe. Die gleiche Woche, als sie diese Frage gestellt haben, sie, willst du nicht kommen? Sie ist gekommen und sagt, Mama, das ist super. Ich habe das gefunden, was ich wollte. Sie kommt jeden Samstag. Und dann ist ihre Mutter in die Gemeinde gekommen und Sonntag sagt, du musst auch kommen, Mama. Die Mutter ist gekommen. Sie wollten, dass der Bruder und der Papa noch kommen. Der Bruder wollte gar nicht. Mit den Frauen haben wir richtig eine Woche gebetet, ein bisschen gefastet, gebetet und gesagt, für diese Familie. Und der Sohn hat an dieser Woche gesagt, Mama, diesen Sonntag komme ich mit. Du musst mich hier abholen. Ich will mitkommen. Und dann, zwei Wochen bevor wir abgereist sind hier, ist der Vater gekommen. Eine nach dem anderen. Weil sie sehen, wie gut es die Familie tut. Diese Gemeinschaft. Die sind Leute, die haben viel Geld, sie haben alles. Aber Gott tut was, dass sie ihn finden. Und wenn sie ihn suchen und alle ihre Teile, diese Mädels haben eingeladen. Und dann die Teenie-Arbeiter machen ihre Teile, dass sie ein gutes Programm machen. Und es ist so cool zu sehen, wie Gott, wenn wir unsere kleinen Teil machen, Gott das macht. Und ihr habt alle Teil daran anders auch, was Gott jetzt macht. Ne? Wir haben auch eine Frauengruppe angefangen. Die sind wilde Frauen, wirklich. Die sind eine Gruppe von 15 Frauen jetzt Moment, ungefähr. Oh,
hier.
Das ist die Gemeinde. Das sind die Teenies. Ist okay. Ganz wild und ganz unterschiedlich. Die Hälfte waren gläubig, die Hälfte nicht. Aber wir haben uns gefunden und eingeladen. Und
das sind die wilden Frauen.
Das Tolle ist, dass jeder nimmt die andere an, wie sie ist. Sie ist ganz, eine ist verrückt, eine so, aber ist okay. Wir lieben uns alle sehr. Am Anfang konnten wir fast kein Thema durchmachen, weil sie haben alle geredet.
Und gleichzeitig.
Alle gleichzeitig. Matthias hat gesagt, es war so wie ein Hühnerstall.
Richtig
ein bisschen,
cool.
Wir haben es ein bisschen jetzt bisschen besser im Griff so, aber eine ganz, ganz tolle Truppe. Und in dieser Gruppe sind die zwei Muttern, die ich erzählt habe, die kommen alle in die Frauengruppe, die werden langsam alle integriert in Gruppen. Und es ist ganz toll, wir haben dieses Jahr die Bibel durchgelesen als Frauen, in einem Jahr haben wir das versucht. Viele haben gar nichts von der Bibel gelesen. Einige waren gläubig schon Jahre, aber haben nicht selber richtig und es hat ihre Leben wirklich verändert.
Die Männer haben dann zum Teil gesagt, ja, wie, du liest?
Ja, sie lesen nichts oft.
Du liest in der Bibel? Was?
Aber ja, das sind ein paar Highlights von. Und das ist alles in diese paar Jahre gewesen. Gott hat, wir staunen, was er manchmal macht.
Ja. Nach dem Gottesdienst, wie gesagt, habt ihr schon gehört, essen wir zusammen. Das war am Anfang mit 20 Leuten, so wie wir angefangen haben, war das ein kleines Essen und jetzt mit 100 ist es ein großes Essen. Da teilt man sich das dann auch schon mal zwischen zwei Familien auf. Aber das muss man ja nur einmal alle 6 bis 8 Wochen machen.
Alle 4 Monate.
Jetzt ist alle 4 Monate, genau. Und wenn wir uns das so aufteilen, dann ist das kein Problem. Das kann man machen. Und dann sitzt man zusammen und kann Gespräche führen, die man so nach dem Gottesdienst, wenn alle dann schon im Autoschlüssel in der Hand machen, stehen da, da kommt man einfach nicht dran. Ja, weil man einfach sitzt und man sitzt um Tische rum und dann kann man einfach auch wirklich seelsorgerlich sprechen, man kann füreinander beten, auch mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, können da ihre Fragen viel leichter loswerden. Das ist ein Riesenaufwand, muss ich sagen. Aber wisst ihr, ich esse gerne. Und wenn das dem Evangelium hilft, dann machen wir das gerne. Ja. Rosemary hat auch noch unterrichtet in der Missionarskinderschule. Jede Menge Kids, die bei uns ein- und ausgehen. Also so im Monat ungefähr serviert sie 150 Teller extra neben unserer Familie. Ja, die unterschiedlichen Gruppen, die sich bei uns treffen, die unterschiedlichen Leute, da ist richtig viel los bei uns.
Und die Frauen in Lima, die kochen gar nichts. Sie wissen gar nicht, wie sie kochen oder backen fast. Die haben Frauen, die das für sie machen, weißt du, eine Köchin oder was. Nein, genau. Wenn wir was machen, sie finden das super. Hier wird das ganz normal, hier. Weißt du, ein Kuchen. Sie finden das klasse und dann wollen alle zu uns kommen und essen immer.
Ja, erzähl mal von unseren Nachbarn hier.
Also, die sind drei von meinen Nachbarn, sie wollten Weihnachtsplätzchen machen.
Haben sie noch nie gebacken, wollten das lernen bei Rosemary, wie das geht.
Okay, was bringen wir mit? Ich dachte, okay, bring ein bisschen Eier, das... Müssen wir weiße Eier oder braune Eier mitbringen? Ich dachte, sie haben keine Ahnung von. Aber ja, sie lieben ja, das.
Eine tolle Gelegenheit für uns. Das ist für uns ein Wunder, wo wir wirklich sagen müssen, das haben wir nicht machen können. Ja, wir sind da hingezogen und haben gesagt, okay, jetzt wollen wir mit Menschen Kontakt haben. Ja. Wir laden die mal zu uns ein, unsere Nachbarn, so eine Housewarming Party. Und dann haben wir sie eingeladen und die meisten von unseren peruanischen Leuten, die wir so kannten, denen wir das erzählt haben, haben gesagt, also Matthias, keine großen Erwartungen bitte, da kommt wahrscheinlich keiner. Wir waren dann so in 5 Häusern etwa, auch einige Mietshäuser, die dabei waren, haben eine ganze Menge Leute eingeladen, haben dann angefangen zu grillen und dann kam die Stunde und dann haben wir gedacht, na, kommt jemand? Oder haben die Unkenrufe recht gehabt? Es kamen fast alle. Und dann saßen sie da nebeneinander und unterhielten sich. Und ja, und wo wohnen Sie? Ja, ich wohne in 191. Und Sie ja in 193. Ach, da sind wir ja Nachbarn. Ach, ja, wie lange wohnen Sie denn da schon? Ja, schon über 10 Jahre. Ach, na, ist ja schön, dass da unsere neuen Freunde Rosemary und Matthias uns, dass wir jetzt auf diese Art und Weise uns mal kennenlernen. Ich habe gehört und ich habe gedacht, wow Gott, was du da gemacht hast. Das hätten wir uns ja nicht ausgerechnet, dass das so wird. Und diese Leute, die, also jetzt nicht alle natürlich von den Nachbarn, aber da sind jetzt 3 Ehepaare mit uns zusammen, 4, wo wir so eine enge Beziehung haben, dass wir uns einmal im Monat mit denen zum Essen treffen. Bei ihnen zu Hause oder im Restaurant. Und dass sie jetzt, wir haben auch Weihnachten zusammen gefeiert und so. Und dann hat einer vorgeschlagen, wir sollten mal zusammen in Urlaub fahren. Ihr wisst, wenn man sich das so mal überlegt, also man fährt nicht mit jedem in Urlaub. Da muss man schon sich wirklich gut verstehen, dass man sagt, mit denen halte ich das mal eine Woche oder 2 Wochen zusammen aus, gell? Und manchmal hat man sich dann auch noch geirrt. Wir sagen bloß, Gott, das hast du gemacht. Dass wir da so reingewachsen sind in eine Gesellschaft, die so eng und verschlossen ist, die hinter 3 Meter hohen Mauern wohnen und mit niemand was zu tun haben. 10 Jahre Wand an Wand gewohnt und kennen sich nicht, sage ich. Und da sind wir jetzt Teil davon, das kann Gott noch machen. Und das wünsche ich euch auch in eurem persönlichen Leben, in eurem persönlichen Umfeld, mit den Leuten, die ihr erreicht hier in Göppingen, dass Gott euch da auch diese Türen auftut. Ja. Da sind noch ein paar Bilder. Da das Essen, 150 Teller, das habe ich mal so hoch geschätzt. Mal sind es bloß 100 und mal dann auch 200. Hier ist nochmal Rosemarys Jugendgruppe, die Teenies. Wir hatten nicht nur eine Taufe oder 2 Taufen, wir hatten jetzt kurz vor Weihnachten die 3. Taufe. Das war wirklich bewegend, weil ich denke, wow, wie Gott Menschen zu seinem Volk dazu tut. Auch Leute, die wir schon lange kannten, die eigentlich gesagt haben, und jetzt tue ich den Schritt. Ja. Da ist unser Marco auch ganz hinten noch. Nochmal die wilden Frauen. Die sind schon cool. Ich höre die ja immer, weil mein Büro da auch ist im Haus. Und ja, genau. Ihr meint, dass es in Deutschland kalt ist. Ich meine das auch in Peru. In den so Juli, August so. Das sind die Wintermonate dort. Ist 17 Grad, 16 Grad, 15 Grad bei 95% Luftfeuchtigkeit. Ohne Heizung und ohne Isolierung. Das heißt, der Wind pustet durch alle Ritzen durch. Uns ist richtig kalt. Wir haben, ihr seht da hinten das Lagerfeuer, wie ich schon sagen. Das Kaminfeuer, das ist wirklich nur für den visuellen Effekt. Das heizt nicht wirklich. Das verstinkt nur das Haus. Aber wir haben dann auch mal Würstchen drin gegrillt und so mit den Kids. Dafür war das dann gut. Genau. Da sind wir. Das geht. Solltet ihr mal probieren. Ja, warm wird's leider nicht, aber das ist okay. Genau, das ist unser Leitungsteam, wo wir mitarbeiten. Und es ist eine große Freude. Ja. Rosemary ist sehr leger mit ihrer Küche. Die lässt da also 15 bis 20 Jugendliche Pizza backen. Aber so, also von null, ne? Mit Teig kneten und so weiter. Aber hat gut geschmeckt. War schon gut. Ja, gut. Das sind nochmal deine Frauen. Ja. Habt ihr denn schon einen neuen Plan fürs nächste Jahr, 2019?
Nee.
Okay, gut. Ja, hier sind unsere Nachbarn bei der Weihnachtsfeier. Ist eine bewegende Gruppe gewesen. Ja. Und wir möchten euch danken, dass ihr Anteil habt an diesem Gemeindewachstum, Anteil habt an diesen drei Taufen, an diesen 100 Menschen, die sich da jeden Sonntag jetzt treffen und wo Evangelium weitergesagt wird an Menschen, die eigentlich vom Evangelium hätten längst erreicht werden müssen, es aber immer noch nicht sind. Ja. Daran habt ihr Anteil. Auch Anteil an den Bibelschülern, die ich unterrichte. Ich bilde ja weiterhin auch Pastoren aus. Ich bin am theologischen Seminar dort an dem größten und habe da richtig Gelegenheiten, auch Menschen das beizubringen, was Epheser 4 sagt, 11 bis 12, dass die Gemeindeleiter und Ältesten, die leitenden Mitarbeiter der Gemeinde, eigentlich die Gemeindeglieder ausbilden sollen zum geistlichen Dienst. Ja, und wo lernen die Pastoren das, wie man Leute zum geistlichen Dienst ausbildet, wie man Workshop macht, eigentlich nirgendwo. Deswegen unterrichte ich dort jetzt Kurse, wo sie das genau lernen. Da müssen sie also dann für den größten Teil des Semesters bereiten sie einen Kurs vor für ihre Gemeinde, relevant für die Bedürfnisse ihrer Gemeinde, für die Leute, die sie in ihrer Gemeinde haben, unter meiner Anleitung und unterrichten diesen Kurs dann, diesen Workshop in ihrer Gemeinde. Also nicht so ein kurzes Wochenende, sondern richtig ein langer Kurs. Ja, also da hat dann einer, wie man die Bibel mit Gewinn liest, da hat ein anderer was, eine Frau, wie Frauen über ihre Vergangenheit hinwegkommen, die dunkle Vergangenheit, die sie vielleicht haben. Da hat einer sogar einen Kurs unterrichtet, wie man predigt. Der hat sich ein großes Stück abgeschnitten, aber der hat einen guten Kurs produziert, ne? Und das ist schon spannend, das zu sehen. Viele von meinen Bibelschülern haben gesagt, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich dann mal absolviere und dann im geistlichen Dienst bin, auch als Pastor, dass ich dann auch an einer Bibelschule die neue Generation der Pastoren ausbilde. Und da sage ich, dafür bin ich hier, euch auszubilden, damit ihr das dann besser macht als unsere Vorfahren. Das ist eine große Gelegenheit. Das ist auch jetzt in den nächsten Jahren, werde ich mich darauf mehr konzentrieren. Die Gemeindearbeit, das werden wir natürlich weitermachen, aber jetzt geht's weiter mit den Bibelschülern und den Bibelschullehrern, die auszubilden. Erst jetzt dieses Jahr ist es so weit gekommen, dass eine Gruppe von Bibelschülern, von meinen Bibelschülern zum Rektor des Seminars gegangen ist. Es ist eine christliche Universität, die haben also mehrere Studiengänge auch, sind akkreditiert von der Regierung. Das ist auch noch eine andere Geschichte, ein Wunder für sich. Und sind zum Rektor gegangen mit zwei Punkten. Erster Punkt, El Professor Matthias ist der beste Lehrer, den wir hier haben. Die haben mir nichts davon gesagt, ich hatte keine Ahnung. Der kam nachher zu mir, der Rektor, und sagte, da war so eine Gruppe von Studenten da. Ja. Und zweite Botschaft, wir wollen, dass der Professor Matthias die anderen Lehrer hier ausbildet, wie man effektiv und relevant Unterricht macht. Dankeschön, Gott. Auf sowas habe ich gewartet. Aber das war schon ziemlich krass, ja. Ich habe jetzt einen ganz kurzen Lehrgang erstmal gemacht. Das läuft jetzt alles an. Dafür könnt ihr auch beten, dass da noch weitere Türen aufgehen. Weil diese evangelistischen Türen, die wir auf der einen Seite bei der Gemeindegründung gesehen haben, die waren weit offen. Aber diese andere Arbeit, für die wir eigentlich nach Lima gezogen sind, da sind die Türen relativ geschlossen gewesen. Und da sind wir gespannt, was Gott da in den nächsten Jahren tun wird. Danke für eure Gebete, für eure Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung, dass ihr hinter uns steht, dass ihr unsere Gemeinde Göppingen auch seid, dass ihr uns auch immer wieder einladet. Das freut uns sehr. Und wir gehen mit euch zusammen diesen Weg der Mission, Menschen für Jesus zu erreichen. In Göppingen, in Peru oder wo Gott uns hinstellt. Wir haben ja in der Urwaldstadt gelebt und da war das Leben relativ billig. Also Nahrungsmittel waren günstiger als in Deutschland. Wir haben von der Mission was gemietet, das war auch nicht so teuer. Autos waren wesentlich teurer als in Deutschland und die werden über die Jahre hinweg immer teurer. Dort gibt es ein Gesetz, um diese Autos, diese Autopreise auch künstlich hochzuhalten. Von daher ist es nicht so wie ein asiatisches Land, wo man dann immer hört, da kann man für 1,50 Euro den ganzen Tag 3 volle Mahlzeiten essen. So ist es Südamerika eigentlich gar nicht. Ja, Peru schon gar nicht und die Großstadt ist nochmal viel, viel teurer. Die Mieten sind etwa so wie in einer deutschen Großstadt. Ja. Und man fragt sich dann, wie leisten sich die Leute das? Ja. Deswegen, wenn du sagst, 100 Euro sind in Deutschland nicht viel, die sind auch nicht so besonders viel in Peru. Ja. Leider nicht. Vor allem da, wo wir versuchen, Menschen zu erreichen, ist es halt eben nicht so. Ich habe von unserem Auto erzählt, was hier kaputt gegangen ist. Wir brauchen auch ein Auto in Peru. Die 3,5 Jahre, die wir das gehabt haben, ungefähr 1,5 bis 2 Jahre hat dieses Auto mit uns verbracht. Vor unserem Haus stand das und mit dem sind wir gefahren. Die anderen 1,5 bis 2 Jahre hat es mit jemand anders verbracht. Es ist fremd gegangen. Unser Auto stand nämlich nicht bei uns vorm Haus, sondern beim Mechaniker in der Werkstatt. Ja. So oft war das kaputt und wir haben immer wieder versucht, gescheite Ersatzteile zu finden, haben das versucht zu reparieren und es ist eine nicht enden wollende Geschichte, wo ich auch sage, Herr, und das ist halt, du fragtest, wie teuer das ist. Es ist teuer. Ersatzteile, da sind dann 40% Einfuhrsteuer drauf und sowas. Ich bringe dann schon mal immer mal Teile mit oder irgendwas. Aber es ist nicht so leicht. Ja, danke für die Frage. Gott versorgt uns und er versorgt uns gut. Aber ja, es ist manchmal nicht so. Nicht so wie in der Urwaldstadt. Ja. Ah, okay. Der Weg, wie das Geld... Wenn ihr Geld sammelt... Dann schickt ihr das ja an Wiedernest und Wiedernest hat ein Konto speziell für uns, wo dieses Geld draufkommt. Das kommt nicht in irgendwelche großen Töpfe oder irgendwas, sondern das kommt uns und unserer Arbeit zugute. Und dann in Einvernehmen mit Wiedernest und unserer amerikanischen Partnermission, die auch vor Ort ist und wo wir auch Rechenschaft schuldig sind, vereinbaren wir dann, wie viel geben wir aus für die unterschiedlichen Arbeiten, für die Bibelschule, für die Gemeindegründung, was brauchen wir für unser tägliches Leben. Und dann wird das jeweils danach abgeführt, ja. Und ihr kriegt ja auch Spendenbescheinigungen, und genau, so ist der Weg des Geldes. Also der geht nicht irgendwo in den großen Topf. Das gibt's andere, einige Missionen machen das so. Das macht Wiedernest nicht so. Genau.
Vielleicht kannst du uns einfach nochmal ein paar Gebetsanliegen oder was, ja?
Ja, also wie ich sagte, dass Gott Türen auftut am Seminar und auch an anderen Bibelschulen, dass dort einfach eine Offenheit da ist. Ja, wir würden gerne unsere Lehre verbessern. Für die Gemeinde, dass sie weiter wächst, weil ihr wisst, wenn sich Sachen verändern, dann werden die oft schwieriger und man muss sich umstellen und umstellen tun wir alle nicht gerne. Die Gemeinde ist halt erst seit kurzem über 100 Leute und hat erst seit kurzem 2 Gottesdienste und wenn so eine Sache ein bisschen größer wird, das wird einfach ein bisschen schwieriger. Betet einfach für uns, dass wir das gut machen, dass wir gute und weise Entscheidungen treffen, dass wir auch gut mit unseren Mitarbeitern umgehen, dass wir die nicht ausquetschen wie eine Zitrone. Das ist ja manchmal so, wenn man so an so einer Gründungsarbeit ist, da sind einige wenige, die können und die müssen aber auch immer ran. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Ja. Und dass da auch andere Menschen sich bereit erklären, hey, ich möchte auch daran teilnehmen an dieser Arbeit, ja, und dass Gott sie geistlich befähigt, weil im Endeffekt die Geistesgaben, die kommen vom Geist und Gott ist der Geist und der gibt uns die. Da müssen wir ihn bitten, dass er dies gibt, damit die Menschen dann auch was tun. Ja, genau. Ja, Mensch, Dankeschön für euer Interesse, eure Fragen. Wir sind ja nachher noch da, könnt ihr uns gerne noch weiter fragen und so. Ja, feiern wir weiter.